Mit dem Fahrrad in Berlin und Umgebung. Das neue Magazin der Berliner Morgenpost. Touren, Trends, Service, Verkehrswende. Wo Radausflüge am schönsten sind. Welches Zubehör dazugehört. Wie die Inspektion gelingt. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost. Das ist Berlin.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und schönen guten Tag. Jetzt haben wir schon wieder Wochenende oder es ist die Aussicht aufs Wochenende. Hier sind die Mutmacher, Hajo und Suse Schumacher. Und heute haben wir ein ganz spezielles Thema, mein Lieber. Was denn?
Auf meinen persönlichen Wunsch hin möchte ich ein Feuerwerk der guten Nachrichten oder der positiven Aspekte bringen. Ich habe die Nase so voll von Maulen und Meckern und Beschweren und Haare in Suppen suchen. Deswegen habe ich mir gedacht, ey, heute wird geballert mit guten Nachrichten.
Ja, super. Dann fangen wir gleich an.
Zum Beispiel, das lauteste je gemessene Schnarchen erreicht 93 Dezibel. Das ist das Geräusch einer Holzfräse in Betrieb. Mhm. Und die gute Nachricht ist, ich schnarche viel leiser. Also du hast echt Glück, dass du keine Holzfräse neben dir hast.
Ja, oder? Ich habe mich vor allen Dingen ja dran gewöhnt, aber ich erinnere mich an Kanutouren, wo wir so nebeneinander zelten, also gar nicht, wir sind dann natürlich in einem Zelt und Menschen dann am nächsten Morgen völlig verstört und mit dicken Augenrändern
aufstehen. Wer war der Idiot, der heute die ganze
schimpfen,
Nacht?
Genau. Oder ihr Zelt gleich noch mitten in der Nacht irgendwo anders hinbauen.
Du siehst, das ist eine objektiv gute Nachricht. Willst du noch eine?
Ja, bitte.
So eine richtig private.
Ja.
Ich habe neue Klobrillen installiert.
Ja, stimmt.
Und sag ehrlich, es macht was, oder? Yes, eine neue Klobrille, was natürlich dann auch mit einer Grundreinigung der gesamten Keramik einhergeht und so. Und sowas macht mich total glücklich.
Mhm. Ich habe mich ja so ein bisschen auf Mut vorbereitet. Mhm. Ne? Also Wagemut oder Beherztheit gehört dazu und natürlich mit Unsicherheiten gut umzugehen oder denen zu begegnen und nicht davor zurückzuschrecken oder Ängste zu haben. Oder
da habe ich zum Beispiel gleich eine gute Nachricht zu dem Thema. Mhm. Hast du mal was von indigenen Bautechniken gehört?
Ja, habe ich gehört und ich weiß auch, dass die gesammelt werden und immer mehr auch in den Augenmerk kommen, so von wegen, wie man besser bauen kann und was man, wie man das anders nutzen und nachhaltiger und
das heißt, die weiß nicht. Zukunft zum Beispiel der Großstadt, in der wir ja leben, ist nicht zwangsläufig, was weiß ich, überall fliegen jetzt so kleine Flugzeuge durch die Gegend und alles ist irgendwie super gedrohnt und computert und so weiter. Mhm. Sondern ganz im Gegenteil, was ich zum Beispiel sehr, sehr spannend fand, war dieser Ansatz, man kann Bäume so wachsen lassen über kleinere Bäche, also jetzt nicht Riesenflüsse, aber Bäume so züchten, dass sie praktisch einen Steg ergeben.
Ja.
Ja, ohne dass die Bäume jetzt geschädigt werden.
Ja.
Finde ich zum Beispiel eine super tolle Technik. Das Ganze heißt Human-Centered oder Nature-Centered Design, also menschenzentriert oder naturzentriert.
Genau, dazu fällt mir auch was ein. Es gibt eine neue Initiative, das Bauhaus der Erde. Hast du davon schon was gehört?
Ist das das, was Ursula von der Leyen macht?
Die ist angefragt worden und kümmert sich jetzt, also in der EU darum, dass es im, ich weiß gar nicht, Ende des Jahres irgendwie dazu was geben wird. Aber eigentlich fängt es schon viel früher an, weil dieses Bauhaus, das ist auch tatsächlich an dem Bauhaus, wie sagt man, an dem
angelehnt.
Alten, angelehnt, ja.
Die Idee des Bauhauses war es ja, gutes Design, menschenwürdiges Design für alle erstens zugänglich und zweitens bezahlbar zu machen.
Genau. Und was glaubst du, warum kann Bauen zur Eindämmung des Klimawandels beitragen?
Naja, du kannst zum Beispiel energieschonend bauen. Es gibt ja nicht nur Null-Energiehäuser, sondern gar Häuser, die Energie produzieren. Mhm. Sowas in der Richtung.
Ne? Genau. Und vor allen Dingen auch, das fand ich ganz interessant, diese Kohlenstoffsenkung, die wir ja brauchen, die betrifft vor allen Dingen Gebäude und Infrastruktur. Also es ist nicht der Flug, Verkehr, der so viel Emissionen ausschüttet, sondern es ist vor allen Dingen beim Bauen sind es die Beton, also Stahlbeton. Mhm. Ja. Das frisst extrem viel Energie und die Idee ist jetzt erstmal sowieso Kreislaufwirtschaft ist ja sowieso immer ganz gut. Ach so, ja, ich wollte noch sagen, 40% aller Treibhausgase sind nämlich tatsächlich gebunden an diese Herstellung von Zement und Stahl. Mhm. Ja, genau, Frau von der Leyen unterstützt diese Bewegung, die war gestern oder heute in der Bundespressekonferenz und hat da auch noch mal mehr zu Bauen mit Holz zum Beispiel gesagt. Ne? Mhm. Man könnte ja auch. Und ich habe tatsächlich auch neulich mit jemandem gesprochen, der so ganz stark in dieser Baubranche aktiv ist und der sagt auch, ja, da gibt es durchaus auch diese Tendenzen nachzudenken, wie kann man nachhaltiger bauen. Ich meine, wenn du dir hier anguckst, was in Berlin hochgezogen wird an Häusern in einem Affentempo, ne? Das
dazu
ist die,
hab ich auch noch was.
Ja, bitte.
Und zwar ein Stadtviertel, also nicht ein ganzes Stadtviertel, aber schon so ein relativ großer Komplex, 1000 neue Wohnungen. Sieht von außen ein bisschen abweisend aus, wie so eine Festung. Und wenn man dann mal da reingeht, sieht man, wow, wirklich tolle Innenhöfe mit Spielplätzen, mit Grünanlagen und vor allen Dingen, was ich sehr, sehr faszinierend fand, die Ladesäulen für Elektroautos, für auch Elektrofahrräder, Unterstände für Lastenfahrräder. Also alles das, was jetzt so, ich sag mal, auf den Verkehr der Zukunft zukommt oder was eigentlich schon da ist, ist in diesem Viertel komplett mitgedacht worden. Mhm. Was ich auch sehr gut fand, die Autos werden einmal so rumgeführt. Das ist diese Superblock-Strategie, die auch in Barcelona zum Beispiel angewendet wird. Dass man also bestimmte Quartiere wirklich nur für Fußgänger oder für kleine Fahrzeuge zugänglich macht und die Autos so ein bisschen draußen hält. Mhm. Finde ich eine sehr, sehr schöne Art und Weise zu bauen. Das war jetzt kein Modellprojekt oder irgendwas, sondern so ein, ja, ein ganz normales Neubauprojekt.
Und wo ist das?
Das ist gar nicht so weit weg von hier. Da, wo, ja, dafür sind ein paar Kleingärten gestorben. In der Falkenbeckstraße.
Wow. Vor allen Dingen Mut ist ja auch eine Stärke der positiven Psychologie. Ne? Du weißt ja, es gibt 24 Stärken und Mut ist eine davon. Beziehungsweise Mut ist die Tugend, die drüber steht und die Stärke ist dann Tapferkeit. Mhm. Und da steht zum Beispiel, Ängsten ins Auge zu sehen, Schwierigkeiten entgegenzutreten. Und das korreliert, das fand ich interessant, mit Weisheit. Sozialer Intelligenz, Herr Lehrer, Sie sind gleich dran. Authentizität, Kreativität und Hoffnung.
Und jetzt sage ich dir mal ein Beispiel, oder ich frage dich was. Ich habe keine Ahnung, wie ich das fertig gebracht habe, aber meine geliebten To-Do-Listen verlegt, verschrottet, wahrscheinlich mit ins Altpapier geworfen. Ja. Das heißt, ich sitze hier zum ersten Mal seit wahrscheinlich vielen Jahren ohne ein ganz eng vollgeschriebenes DIN A4-Blatt, was ich noch alles zu tun habe. Mhm. Und es fühlt sich großartig an. Und ich finde es total mutig, sich von einer To-Do-Liste, sie einfach zu verbrennen, aufzuessen oder in den Müll zu schmeißen.
Es ist super, super mutig, finde ich auch.
Und am Ende vergisst du die wichtigen Sachen nämlich doch nicht.
Ja.
Weil die sind im Kopf und die unwichtigen, die lässt man. Und alle, denen ich irgendwas zugesagt habe und es jetzt nicht einhalte, weil es auf der To-Do-Liste stand, bitte ich herzlichst um Entschuldigung.
Als du ein Kind warst, und ja, ich glaube, ich brauche heute auch ein bisschen jemanden, der mir ein bisschen Mut auch noch macht. Mhm. Was waren da so deine Vorbilder? Also wo würdest du sagen, fandst du da mutig?
Ach, ich war so ein ganz durchschnittlicher Romantiker, so Tarzan, Winnetou, also Robin dieses Hood. Programm Robin Hood, Männer in Strumpfhosen. da bin ich, also immer so die Kämpfer, also Robin Hood war schon ganz gut. Ne? Ja. Er nahm den Reichen und gab den Armen, so Sozialdemokratie. Genau. Ich weiß nicht, so Olaf Scholz kommt mir so unglaublich weit entfernt von Robin Hood vor, aber es mag vielleicht auch nur an der Physiognomie liegen. Ich finde, er sollte mal in der Strumpfhose als Finanzminister auftreten.
Ja, oder vielleicht sich ein bisschen mehr bewegen.
In so einem grünen Wams.
Jesus war auch so ein Vorbild.
Ich war schon sehr fernsehgeprägt. Mhm. Und ich fand diese Jesus-Filme, diese Sandalen-Filme.
Ja, ich liebe die.
Du liebst sie. Mir waren die immer eine Spur zu tragisch, weil man wusste ja, wie es ausgeht. Das ist ja das Problem an Jesus-Geschichten. Man weiß immer, wie es ausgeht.
Ja, das stimmt. Aber es gibt ja dann auch die Auferstehung und solche Dinge. Also es ist ja nicht ganz mutlos.
Also, eine Auferstehungsgeschichte. Kennst du Francesco Mutti? Wirklich Mutti wie Mutti?
Mutti? Nee, kenne ich nicht.
Doch, kennst du. Hast du in den letzten Wochen, Monaten, Jahren mal passierte Tomaten oder gehäckselte Tomaten gekauft in Soßen?
Ich glaube mehr als genug, weil allein unser Kind so gerne solche Tomatensoßen kocht und macht.
Und im Supermarktregal, wenn verfügbar, fällt die Marke Mutti auf, weil ich finde, Mutti klingt ja eher so nach, naja, so nach italienischer Mama. Mhm. Hat aber damit nichts zu tun, die Familie heißt wirklich so. Mhm. Und das war ein nicht besonders erfolgreiches Dosentomatenunternehmen.
Ja.
Francesco ist der Junior und hat gesagt, ich mache das jetzt mal alles anders, Papa. Mhm. Und Papa hat gesagt, ich glaube da keine Sekunde dran an deine Flausen, aber mach mal. Mhm. Was ich ja auch schon mal mutig finde.
Ja.
So, und was hat Francesco gemacht? Er hat erstens die Tomatenbauern besser bezahlt, er hat auf eine bessere Tomatenqualität Wert gelegt.
Ja.
Und also er hat praktisch Premium-Dosen-Tomaten gemacht. Mhm. Die sind ein bisschen teurer als die anderen, aber sie sind sozial, ökologisch und weiß der Geier was, jetzt nicht optimal, aber besser als die anderen. So, und inzwischen ist der kleine Tomateneindoser Mutti der größte in Europa und die verkaufen 580.000 Tonnen geschredderter, gehäckselter, gepresster Tomaten. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass alles das, was die erzählen, wie nachhaltig sie wirtschaften, dass das auch stimmt und nicht nur ein Werbegag ist.
Da fällt mir auch jemand ein, der mir unglaublich Mut gemacht hat, oder eigentlich sind es zwei, Joe Biden und Kamala Harris. Mhm. Also alleine diese Wahl, und wir waren ja, ich meine, das war ja wirklich eine wahnsinnig aufregende Geschichte, ja, weil das ja über Wochen ging, hat er es nun geschafft, hat das nicht geschafft, der Trump wollte nicht seine Niederlage eingestehen, und das war ja echt ein Krimi.
Ja.
Und dann, dann ist er gewählt, und dann könnte man meinen, es geht alles so ein bisschen wieder, wird leiser von dem, was er da vorher versprochen hat, aber er scheint das wirklich ernst zu meinen. Zum Beispiel haben jetzt die größte Gewerkschaft der Kohlearbeiter in den USA, und das ist ja wirklich, wenn du so willst, ein konservativer Verein, weil die wollen ja eigentlich den Abbau von Kohle erhalten. Also, ne? Die haben jetzt eingelenkt und haben gesagt, sie akzeptieren den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft. Und der gute Joe macht demnächst einen virtuellen Klimagipfel, wo er dann seine neuen Klimaziele auch vorstellen wird. Und dazu gehört zum Beispiel, die Treibhausgase bis 2030 um 50-52% unter das Rekordniveau von 2005 zu senken. Fand ich großartig.
Super, großartig. Noch was Tolles. Weißt du, was am 9. November 1985 im Weißen Haus los war? Nein, Nixon? Weißt du natürlich nicht. John Travolta hat damals bei einer Abendgesellschaft mit Lady Diana getanzt. Mhm. Also es passt ja irgendwie gar nicht zusammen. John Travolta hat doch Grease oder hier Saturday Night Fever, und war das nicht Olivia Newton-John?
Ja, natürlich.
So, das war ja Film, und jetzt kommt auf einmal, naja, auch fast so eine Filmfigur, nämlich Lady Diana, und die beiden tanzen.
Ja.
Nicht Prince Charles und nicht die andere, und es gibt ein unfassbar tolles Foto auf Spiegel Online, wie die beiden, so ein Schwarz-Weiß-Bild. Der junge John Travolta, in den ihr euch doch damals alle verliebt habt, ob ihr wolltet oder nicht, in Saturday Night Fever.
Das Tanzen war toll, ja.
Das Tanzen war super toll. Es gibt so ein ganz galantes Tanzbild von den beiden, und Lady Diana natürlich sowieso so die Lichtgestalt. Mhm. Also das ist was fürs Herz.
Mhm. Wir waren ja eben bei Politik. Ich muss gestehen, dass diese Wahl von der Baerbock, Annalena, auch mich wirklich beflügelt hat, weil plötzlich hatte ich so das Gefühl, es gibt wieder so eine Weite im Sinne von, wir haben, Veränderung ist möglich, wir können mal wieder weiterdenken, wir können anders denken und vielleicht auch was Neues wagen. Also letztendlich ist das ja wie in Amerika auch.
Absolut.
Das hat mich zum Beispiel auch sehr, sehr mutig und froh gemacht.
Ich muss da im doppelten Sinne an das Wort Aufbruch denken. Auf der einen Seite brichst du so dieses ja doch etwas, erstarrte Merkel-Deutschland auf. Ne? Und auf der anderen Seite Aufbruch im Sinne von so, jetzt geht's los.
Mhm. Genau.
Dazu passt, Schalke steigt ab.
Wieso? Das verstehe ich jetzt nicht.
Doch. Das ist jetzt gar nicht gehässig gemeint. Ich gebe zu, dass ich eher in Dortmunder bin.
Ja.
Und trotzdem erfüllt mich das natürlich auf der einen Seite mit Trauer, weil Schalke gehört nun mal dazu. Auf der anderen Seite, und das glaube ich ist die Chance, können die jetzt endlich mal neu aufbauen. Mhm. Weißt du, weil was die an Kohle und an Energie und an Herz verschwendet haben für nichts und wieder nichts. Mhm. Und vielleicht ist es Zeit, sich jetzt von bestimmten Sponsoren zu trennen, von bestimmten, ich weiß nicht was, Flausen oder so. Und mal wirklich richtig, ich meine, Schalke hat so viel Potenzial, hat so viel Fans, hat so eine gute Jugendarbeit oder so. Mhm. Hey, ja, von Grund auf neu. Insofern, so, und das passt doch zu was anderem, Abzug, Abstieg. Offenbar ziehen sich die russischen Truppen von der ukrainischen Grenze wieder zurück. Mhm. Auch eine gute Nachricht. Mhm.
Sag mal, Mut, ne? Was würdest du sagen, war die mutigste Entscheidung, also außer unserer Hochzeit, in deinem Leben?
Boah, was war die mutigste Entscheidung in meinem Leben? Also eine fällt mir ein, auf die ich im Nachhinein sehr, sehr stolz bin, dass ich nach meiner... Also als ich mal kurz Chefredakteur war, 2 Jahre, du kannst dich erinnern, das endete Anfang der Nullerjahre, ich glaube Ende 2001, weiß ich schon gar nicht mehr. Und da hätte es mehrere Möglichkeiten gegeben, zurück in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Mhm. Und ich habe mich doch, und du warst ja dabei, sehr bewusst entschieden, Freiberufler zu bleiben. Mit allen Unwägbarkeiten auf der einen Seite, aber auch allen Freiheiten auf der anderen Seite. Ja. Und ich sehe es ja jetzt bei Kollegen, die irgendwo so freigesetzt werden und dann doch relativ schnell wieder irgendwo unterschlüpfen. Mhm. Und ich bin nach wie vor stolz, aber auch glücklich mit der Entscheidung, Freiberufler zu sein.
Ja, super.
Fandst du das auch mutig?
Ja.
Oder hast du das so wahrgenommen?
Ja, vor allen Dingen, ich meine, das fing ja nicht nur mit deinem Chefredakteur, das fing ja eigentlich schon davor an, als du dich vom Spiegel getrennt hast, oder?
Ja, das war wahrscheinlich eine Mehrschrittstrategie. Mhm. Noch eine gute Nachricht. Sascha Lobo, das Irokesen-Orakel des Digitalen, sagt, das goldene Zeitalter des Podcasts beginnt gerade erst.
Ach hey,
also wir sind
aber wir sollen das alles hören.
Ja, egal, das, nicht solche Fragen stellen. Sag einfach, wir sind vorn.
Wir sind vorn. Ich freue mich ja auch immer, oder was mir auch sehr viel Mut macht, sind junge Menschen, von denen ich das Gefühl habe, die gucken viel bewusster in die Welt. Also nicht nur, die nehmen nicht nur die Welt wahr, mehr wahr, sondern auch sich selber. Ich habe mich neulich mit einem 16-Jährigen unterhalten, das fand ich echt enorm. Der hatte festgestellt, oder der kam zu mir und sagte, dass er sich so sehr von der Meinung anderer beeinflussen lässt. Mhm. Das hätte er festgestellt. Und was er tun könne, um das nun besser in den Griff zu kriegen. Aber ich fand diese Bewusstheit, ja, ich war in dem Alter noch nicht so weit.
16? Du? Nee, auf gar keinen Fall. Nee, ne? Also es ist eher 10 Jahre später.
Und das fällt mir echt auf. Das ist ja im Prinzip auch, ich meine, guck dir ja, es ist vielleicht jetzt ein blöder Vergleich, aber Greta Thunberg an. Ne? Die hat...
Ich kann dir dazu noch was anderes sagen.
Ja.
Ich habe nämlich in dieser Woche aus Gründen Fotos von meinem Vater bekommen, also die zum Teil, naja, die sind 80 Jahre alt zum Teil, und zwar aus den 30er Jahren von Klassenfahrten, also sehr private Jugendfotos von meinem Vater, die hatte meine Schwester gefunden.
Kanntest du die eigentlich?
Nee, die kannte ich nicht, die waren komplett neu für mich und die komplettieren so dieses doch etwas diffuse Vaterbild, muss ich kurz erklären. Ich war 15 oder gerade 15 geworden, als mein Vater gestorben ist und das war ist eine nicht glückliche Zeit, weil ne, wenn der Knabe pubertiert und der Vater sich verabschiedet, das ist jetzt emotional ein bisschen schwierig und es war
daher
total...
Kommt das.
Schön, wenn man eine Psychologin zu Hause hat, oder? Nein, aber weißt du, ich verstehe mich auch selber, glaube ich, immer ein bisschen besser.
Ja.
Da habe ich noch eine gute Nachricht. Ich habe einen total zerknüllten 20-Euro-Schein in der Hosentasche gefunden.
Das ist cool, oder?
Super.
Ich habe meinen 100-Euro-Schein, nachdem der Schnee weggeschmolzen war, auf der Straße gefunden. Fand ich auch großartig. Ich habe dann auch gedacht, den habe ich bestimmt verloren irgendwann mal.
Genau, ist eh deiner.
Ich habe ja lauter Hunderter in der Tasche immer, aber ja.
Genau. Noch eine gute Nachricht. Ich habe in der abgelaufenen Woche gemeinsam mit meinem großen Sohn dessen Fahrrad, dein Vorderrad, das platt war, repariert.
Ja.
Weil das stand im Hof und ich habe das mehrfach gesehen und ich leide körperlich, wenn ich ein plattes Fahrrad länger stehen sehe.
Soll ich dir was verraten?
Flugrost, ja, du hast es ihm gesagt.
Ich habe ihm gesagt, es wäre vielleicht mal angesagt, dass er sein Fahrrad repariert und dann kam er.
mit seinem Vorderrad bei uns an und wir haben es gemeinsam geflickt. Und es gibt nichts Schöneres für eine Vater-Sohn-Beziehung, als gemeinsam an Fahrrädern rumzuschrauben.
Ja, also ihr macht ja auch den Vorgarten hier manchmal.
Ja, aber so, trotzdem, ne? Fahrräder ist noch was Besseres.
Was ist die Faszination an Fahrrädern? Weil für mich, ich freue mich immer, dass es fährt.
Low-Tech. Also es ist technologisch so, dass man es versteht, was da passiert. Ne? So Kette, Schaltung, Pedale, Kugellager. Mhm. Also es ist Low-Tech.
Ja.
Und trotzdem, du kannst es zusammen machen. Ne? Mhm. Halt mal hier, mach mal das, gib mal die Gummilösung, welchen Schlüssel brauchen wir? Also es ist kommunikativ, es ist nicht so allein.
Ja.
Und du hast eine sofortige Gratifikation. Das ist auch eine ganz wichtige Definition von Glück oder Zufriedenheit, so eine Wirksamkeitserfahrung. Mhm.
Ja.
Ich pumpe das Scheißding auf und die Luft bleibt drin.
Ja.
Wie häufig habe ich das schon erlebt, dass die Luft dann noch irgendwo anders entweicht?
Ja.
Und auf einmal es hält.
Juhu. Das ist Selbstwirksamkeit, genau. Und die basiert tatsächlich auf Erfolgserlebnissen und positiven Erfahrungen, die man so sammelt. Ne? Von wegen, ich kann alles schaffen, was ich mir vornehme. Meine Ziele erreichen, mein Fahrrad reparieren, meinen Vorgarten machen, meine Klobrille aufschrauben.
Was glaubst du, ist die zweitschnellste Impfnation in Europa? Also die Briten haben gewonnen, ja. Mhm. Wer sind die zweitschnellsten? Stimmt, Deutschland.
Echt?
Ja, wir haben fast so um die 22% geimpft. Angeblich können wir Ende Mai schon so öffnen, dass Impfen für alle möglich ist. Und es gibt so Zwergstaaten, so Liechtenstein und San Marino und so, die sind schneller, aber die sind auch nicht größer als Bielefeld. Also das zählt jetzt nicht. Nee. Wir reden jetzt hier von 81 Millionen Menschen. Ja, ja. Gleichzeitig gibt es in Hamburg und Berlin mobile Impfteams, die Obdachlose impfen, was ich großartig finde.
Ja.
Und was hatten wir noch zum Impfen? Weiß ich gar nicht. Es kommen, glaube ich, jetzt nochmal ganz viele neue Impfstoffe auf den Markt. Das heißt also, diese Knappheit an Impfstoffen. In Afrika sind erst 2% der Menschen geimpft. Mhm. Die haben viel zu wenig Impfstoffe. Mhm. Und ich glaube, wir müssen unser Impfbewusstsein von der nationalen Grenze echt mal frei machen und das als globales Phänomen sehen.
Ich halte mich ja auch durchaus für mutig, vielleicht nicht so ganz stark, aber so ein bisschen schon. Und wie gesagt, wir hatten eben gerade schon die Selbstwirksamkeit. Mhm. Und ich habe das jetzt auch gerade wieder erlebt, weil ich habe ja einen Impfcode, also ich darf jetzt ja zum Impfen. Und dann weißt du ja selber, hatten wir dann also online versucht, da Impftermine zu bekommen. Mhm. Und die waren dann irgendwie Anfang Juni. Und dann habe ich mich ja an meine Hausärztin gewandt und alles Mögliche in Bewegung gesetzt. Und gestern kriegte ich die Einladung, für nächste Woche zum Impfen zu kommen.
Juhu.
Was ich großartig finde.
Mutig fand ich übrigens auch Boris Palmer. Ich weiß, dass es zu diesem Herrn gemischte Meinungen gibt.
Ich finde ihn auch mutig, ja.
Die auch alle, ich glaube, ihre Berechtigung haben. Aber in seiner Stadt Tübingen, wo er ja der Oberbürgermeister ist, haben sie so einen Modellversuch gemacht mit Testen und Öffnungen und so weiter. Mhm. Aber im Vergleich zu vielen anderen Öffnungsmodellen haben sie das streng wissenschaftlich begleiten lassen. Mhm. Das heißt also, alles das, was sie da ausprobiert haben, war jetzt nicht nur irgendeinem schnellen Populismus geschuldet, sondern sie haben wirklich frische neue Daten gekriegt.
Ja, was
das Interessante ist, Inzidenzen sind erst angestiegen und haben sich dann aber irgendwie eingependelt. Mhm. Und du hast natürlich dann auch den Effekt, wenn du eine Stadt aufmachst und dann kommen natürlich die Leute von außerhalb, von ringsrum und verändern nochmal so die Gesamtdynamik. Mhm. Aber das musste jetzt abgebrochen werden, auch wegen Bundesnotbremse und sowas. Mhm. Aber grundsätzlich erstmal finde ich, und das ist genau das, was wir mit unserem Mittwochexperten Professor Volker Busch gesprochen haben, warum arbeiten die Universitäten nicht mit den Städten zusammen? Es gibt so viele Dinge zu erforschen und die Tübinger haben es gemacht, gut so.
Mhm. Ja, überhaupt die Wissenschaft noch ein bisschen. Ich meine, wir sind ja ein bisschen mehr jetzt in der Wissenschaft drin oder verstehen sie, aber es könnte eigentlich noch mehr sein. Ne? Ich stelle das immer wieder fest, wenn ich mit Menschen über Aerosole spreche und wie wenig Wissen auch darüber ist, dass das eben wirklich die Innenräume sind. Also klar, unsere Hörer sind da natürlich auf informiert inzwischen, aber ich erlebe auch immer wieder Menschen so um mich rum, mit denen ich mich unterhalte, auf der Straße, die entweder super ängstlich sind und quasi, neulich habe ich eine Frau gesehen, die hatte 2 Masken übereinander und eine Sonnenbrille auf.
Ja klar,
und,
Handschuhe?
Ja, Handschuhe auch.
Na gut, aber es ist eher ein Fall für dich, oder?
Könnte sein, ja.
Aber das passt dazu, was hat das Counter-Zombie-Dominance Planspiel mit Corona zu tun. Also Counter-Zombie heißt so Zombie-Abwehr oder wie gewinnen wir gegen die Zombies?
Naja, das Zombie ist dann das Virus und das muss man dann...
Schon gar nicht schlecht. Und zwar ist das ein Planspiel der US Strategic Command. Das ist eine Art Schaltzentrale des Militärs. Mhm. Denen unterstehen unter anderem auch Atomwaffen, Flugzeugträger, Satelliten und sowas.
Ja.
Und die machen dieses Planspiel mit ihren jungen Offizieren. Mhm. Klar, die sind natürlich alle Computerspiel- und Zombie-erfahren. Mhm. Und Stichwort Gamification, also die Verspielung. Und letztendlich simulieren die Zombies, greifen die Erde an. Mhm. Ne? Und durch so einen Zombie-Biss wirst du ja auch zum Zombie.
Ja.
Ne?
Also sollte man lieber vermeiden, ja.
So, das heißt letztendlich kannst du aber, und da hast du völlig recht, Zombie ersetze durch Virus. Mhm. Wie musst du dich verhalten, um diese Zombie-Attacke zu kontern?
Ja.
Und das finde ich total spannend, weil ich glaube, unsere Jungs hätten riesen Spaß dran.
Du meinst jetzt unsere Kinder?
Ja, unsere, unsere Kinder. Und die Kreativität wird offenbar viel mehr beflügelt, wenn du so eine etwas spielerische Handlung hast. Und die Leute, also in diesem
Fall. Also es ist jetzt kein reines Ballerspiel.
Nein, es geht nicht um Ballern, sondern es geht tatsächlich darum, hallo.
Weil Counter ist immer für mich Ballerspiel.
Ihr jungen Offiziere, stellt euch vor, Zombies greifen die Erde an. Mhm. So, wie würde eine militärische Reaktion aussehen? Mhm. Also wo würdest du Leute in Sicherheit bringen? Wo würdest du Brandmauern einziehen? Wie würdest du das bekämpfen? Und wie gesagt, du bekämpfst diese die Zombies natürlich, ich weiß gar nicht, was muss man mit denen machen? So ein Holzflock, Knoblauch? Nee, das sind Vampire,
glaube ich.
Egal,
ja.
Ich weiß nicht, Zombies muss man, glaube ich, erschießen einfach nur. Das ist relativ unoriginell. Mhm. Ersetze Zombie erschießen durch Impfen.
Ja.
Ja. Dann hast du auch so eine Abwehrstrategie und da denken sich die Jungs halt was aus, wie sowas effektiv geht. Mhm. Und ein Ergebnis offenbar dieses Zombie-Spiels war die Impfstrategie der Amerikaner. Mhm. Also zu sagen, okay, wir können jetzt im Kampf gegen die Zombies nicht jeden Tag ganz viel machen, weil auch so viele Bundesstaaten und ich weiß nicht was alles. Also gehen wir den nächsten Schritt und besorgen so viel Impfstoff wie möglich, damit wir nach der großen Welle dann auf jeden Fall schnell Verteidigung haben. Mhm.
Weißt du, wer auch ein großer Mutmacher, mir Mutmacher ist?
Ich.
Ja, du, ja, tatsächlich, dass du das schon so lange mit mir aushältst.
Stimmt.
Dass du immer, dass uns auch zusammen, finde ich, immer wieder was Neues einfällt und dass Veränderung innerhalb einer Beziehung möglich ist. Mhm. Also nicht irgendwie gleich Abbruch bei der ersten Krise, sondern... Das rührt mich so. Das war nicht ernst. Sieht man dir an.
Doch, Schatz, ich kann das nicht so zeigen.
Na, du kannst es nicht so
Westfalen
zeigen.
Westfalen können ihre Gefühle nicht so zeigen.
Aber ich wollte nochmal zurück zur Natur, weil der Natur ist es gerade völlig egal, ob es ein Virus gibt oder nicht. Die blüht und wächst emsig und gedeiht und zeigt uns immer wieder Veränderung, sich verändern, wandeln, machen.
Der Gepard und der Mensch kommen sich näher.
Ja.
Das ist gar nicht so selbstverständlich. Es gibt nicht so viele Geparden mehr,
ich glaube
noch so 7000. Und interessanterweise, also früher haben die Farmer gerade in Afrika die Geparden abgeknallt, weil die Geparden sich halt auf die Kälber gestürzt haben. So, jetzt haben Forscher herausgefunden, dass Geparden tatsächlich, das musst du dir vorstellen, wie Social Media. Es gibt so bestimmte Bäume oder Sträucher, da pinkeln die hin. Also wir setzen ihre Duftmarken.
Machen Hunde übrigens auch.
So, und das ist offenbar... Der Geruch weist auf ganz viele Sachen hin. Was weiß ich, da ist einer krank, da ist einer läufig. So. Und Geparden gehen halt immer wieder an diese Stellen, an diese Pinkelstellen, letztendlich um sich zu informieren. Was gibt's Neues? Ist da irgendwo ein frisches Weibchen in der Gegend? Weißt du, also das ist für die so eine Art schwarzes Brett, also so Twitter oder Facebook anhand von Pinkelspuren. Und wenn du weißt, dass Geparden sich in diesem Gebiet bewegen, dann weißt du auch, dass sie von da nicht so ganz weit weggehen, weil sie immer wieder neue Informationen haben wollen. Mhm. Und allein die Tatsache, dass du mit deinen Herden jetzt so weit weggehst von diesen schwarzen Brettern, von diesen Urinals, also wenn du eine große Entfernung schaffst, dann gehen die nicht mehr an deine Herde dran, weil sie dann zu weit weg von ihrer Informationsquelle sind. Ah. Und dadurch senkst du den, wie sagt man, die...
Sehr spannend.
Ja, genau. Super spannend.
Ja, super spannend.
So, also du musst...
Dazu fällt mir ja Wally ein oder Wally. Mhm. Wally ist ein junger Grauwal, glaube ich, der im Moment im Golf von Neapel schwimmt. Der ist jetzt erst ein Jahr alt. Man fragt sich, wie der da hinkommt, weil solche großen Wale eigentlich eher im Atlantik und so unterwegs sind.
Ist er verloren gegangen? Ist er ein Wal?
Das weiß man nicht genau, aber das ist ja auch etwas, was diese Corona-Krise mit sich gebracht hat. Ich habe neulich mit einem Kroaten gesprochen. Der hat mir erzählt, dass er tatsächlich auch festgestellt hat, es unheimlich viele Wale und Delfine kommen wieder sehr dicht an die Küste ran, weil ja nicht so viele Boote fahren. Und ich krieg da auch immer so, ich denke da immer, ach guck mal, so schnell geht das, dass die Natur quasi zurückkommt.
Aber was passiert jetzt, wenn, ich sag mal, Post-Corona der Fährverkehr oder Privatbootverkehr oder Handelsverkehr wieder weitergeht? Werden die dann wieder vertrieben?
Wahrscheinlich, ja.
Wusstest du, dass Kraken träumen?
Ja.
Oh. Das ist ein Zeichen von einem sehr komplexen Gehirn.
Genau.
Also um träumen zu können, Amöben können, glaube ich, nicht träumen. Und das heißt, Kraken sind noch viel schlauer, als man dachte. Mhm. Die können so logische Rätsel lösen. Wir hatten noch mal Paule, ne? Das war doch dieser Kraken, der immer die WM-Spiele vorher gesagt hat. Mhm. Aber das ist, also die sind noch schlauer.
Ja, ich habe doch diesen Krakenfilm auch mal gesehen. Und da ist nämlich auch so ein Moment, wo der gerade schläft. Beziehungsweise der macht ja auch alles Mögliche, indem er sich zum Beispiel oben auf den Haikopf setzt, der ihn eigentlich fressen will. Mhm. Und den so verwirrt. Und der Hai kriegt ihn halt nicht vom Kopf, weil da kommt er nicht ran.
Ja klar, ein Hai hat ja keine Hände.
Nee, genau. Und der Krake
sich Haie?
Übrigens WM.
Wie kratzen sich Haie?
Ich würde jetzt sagen, die schwimmen an irgendwelchen spitzen Steinen lang oder so.
Tut doch weh. Okay, also WM.
Ja, ein Lied, was mir immer wieder Mut macht.
Oh, ich befürchte
schon. Von 2014. Die Steady-Community weiß, kennt es schon oder hat es schon. Nein, das ist das Falsche.
Super, also während Suse versucht mit... Ah, okay.
Und ich darf nicht so lange, ne?
Ich habe keine Ahnung. Irgendwann ruft die GEMA an und sagt, du musst 1000 Euro bezahlen. So.
Ja, ich mach's nicht so lange. Aber das ist auch so ein Lied, wenn ich das höre, dann bin ich gleich so oben und wo geht's weiter?
Weißt du, was mich trägt durch das nächste halbe Jahr oder noch länger? Wir haben mit einigen Kolleginnen, das weißt du noch gar nicht, Kolleginnen und Kolleginnen, ein Fortbildungsseminar ins Auge gefasst. Mhm. Also wir bringen uns gegenseitig Sachen bei. Der eine kann, keine Ahnung, besser Strukturen, der andere besser Überschriften.
Kann ich
der
damit dritte, machen?
Bestimmt. Auf jeden Fall ist das eine Schreibfortbildung, die wir uns selber organisiert haben. Und ich freue mich total, dass ich das, was ich seit über 40 Jahren mache, nochmal irgendwie so anders mache oder einen anderen Blick drauf kriege.
Aber du musst da nicht selber als...
Doch.
Ach so.
Jeder muss praktisch sein Spezialthema oder sein Lieblingsthema den anderen nahe bringen. Mhm. Und also jeder hat so seins und profitiert von den anderen. Mhm. Also jeder wirft was in die Mitte und nimmt was aus der Mitte. Mhm. Das finde ich eine sehr schöne Methode, weil ich hatte ja ursprünglich, haben wir gar nicht im Podcast drüber geredet, aber ich hatte mir ja gewünscht für dieses Jahr, für mein neues Lebensjahr, dass ich nochmal irgendeinen Schreibworkshop mitmachen kann.
Ja.
Und ich habe mich jetzt mal ein bisschen rumerkundigt bei Kolleginnen und Kolleginnen und die sagen, ja, das ist alles ein bisschen schwierig, ist wahnsinnig teuer und so richtig viel lernt man auch nicht. Und ich finde diese kooperative Herangehensweise, dass wir uns als Kollegen so gleichberechtigt austauschen und jeder halt seine Stärken präsentiert und seine Schwächen versucht zu lindern, finde ich großartig. Mhm.
Da fällt mir ein, dass ich neulich wieder so, weil du sagtest, Kreativität. Und Kreativität liebe ich ja. Mhm. Und jetzt habe ich neulich einen Artikel gelesen, dass jetzt Enzyme in den Kunststoff, also dem Kunststoff, zugesetzt werden und dadurch, dass dieses Plastik dann hinterher kompostierbar machen. Und zwar gibt es so ein modifiziertes Plastik jetzt, das sich fast vollständig in warmem Leitungswasser zersetzt.
Na endlich. Aber da frage ich mich dann tatsächlich, also du hast jetzt meinetwegen eine Plastikflasche und füllst da eine warme Flüssigkeit rein.
Schlecht
und
dumm gelaufen, würde ich sagen.
Also okay, das ist nur für kühle Sachen.
Ja, keine Ahnung, aber das ist ja auch meistens dann noch nicht, es ist jetzt so weit, dass das funktioniert. Und ist ja der nächste Schritt erstmal zu gucken, wo brauchen wir das eigentlich?
Das ist eine gute Überleitung, weil nämlich bei Open-Air-Konzerten oder Festivals oder so ist ja der Müll ein Riesenthema.
Das stimmt.
Und mir hat ein wahnsinnig netter Mensch zwei Konzertkarten Open-Air er auf dem Flugfeld Berlin-Schönefeld, also im ehemaligen Hafen, Flughafen.
Kann das bloß gewesen sein?
Wer kann das bloß gewesen sein? Paul van Dyk, Technologo, ich will Technolegende sagen. Wie hieß denn noch diese wahnsinnig riesengroße Dortmunder Westfalenhallen Rave Party?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der tatsächlich ja seit 1991 schon am
seit 30 dabei Jahren,
ist.
Ja, ja.
Also der ist so eine der Koryphäen, der diese ganze DJ-Bewegung, glaube ich, mit angestiftet hat.
Und dazu passt, bei uns im Hausflur hing in der vergangenen Woche ein süßes, nettes, kleines Zettelchen, eine Nachbarin, ja, die ganz reizend Ukulele spielt, das ja hört man auch manchmal, lädt ein zum Hofkonzert.
Ja,
sie hat sich also am Freitag in unseren Innenhof gestellt, hat auch noch ein Cocktail-Mix-Rezept dazugegeben und hat alle Nachbarn gebeten, mixt euch einen Cocktail, hängt aus dem Fenster raus und lauscht unserem Ukulele-Konzert. Ganz herzlichen Dank, super Idee.
Ich habe übrigens, da musste ich so an dich denken, hast du mitgekriegt, dass Schottergärten eigentlich Schwarzbauten sind?
Ja, fand ich großartig.
Das ist doch großartig.
Kann man die wegklagen?
Und zwar, ja, die kannst du tatsächlich wegklagen. Also wenn du zum Beispiel das Bayerische Landesbau, in die Bayerische Landesbauverordnung schaust, dann steht da drin, aber da steht drin, unbebaute Flächen sind wasseraufnahmefähig zu belassen, was nicht funktioniert, weil du ja Folien drunter machst, damit da kein Unkraut, ne? Hatten wir ja alles schon besprochen. Und das andere ist, es gibt dort auch so ein Begrünungsgebot. Das heißt, Flächen müssen begrünt und bepflanzt werden, statt sie zu versiegeln.
Jo, zum Schluss habe ich noch eine Ermutigung, nämlich Nein sagen. Ich habe mich von einem Projekt verabschiedet, was mich echt gequält hat. Ja, es wäre auch durchaus ein bisschen Geld damit verbunden gewesen, aber ich habe für mich festgestellt, es schafft mir so dauerhaft schlechte Laune.
Danke, dass du das gemacht hast, weil dauerhaft schlechte Laune färbt ja dann auch immer auf mich ab.
Ja, aber die kommt auch so unterschwellig daher.
Ja, weißt du? Ich weiß.
Ach du Scheiße, jetzt muss ich das noch. Und dann noch über eine längere Zeit und so. Und ich glaube, es ist eine sehr gute Idee, einfach mal Nein zu sagen.
Weißt du, wie man Mut steigern kann?
Ja, indem man nicht Nein sagt und in der vergangenen Woche angebadet hat, obwohl die Temperatur des Wassers doch noch deutlich unter 10 Grad ist. Und du, Susanne?
Ja, zum Beispiel, indem man positive Erfahrungen macht.
Du warst beim Anbaden nicht dabei.
Du bist jetzt mein Vorbild fürs Anbaden. Ich werde das diese Woche so nachholen. Und dafür brauche ich dann noch ein paar Freunde, die da auch an mich glauben, dass ich tatsächlich in die Kälte gehe. Und ich werde dann meine Gefühle oder alles, was dann da so hochkommt, warum tue ich das eigentlich und so, was dann so das kontrolliere ich. Und dann kann ich das.
Sophia macht auch Mut, weil ja. Sophia hat uns einen wirklich bezaubernden Brief geschrieben, 2 Seiten. Liebe Sophia, okay, das mit dem weißen Stift auf dem dunklen Papier sieht ganz geil aus, ist ein bisschen schwer zu lesen, aber deswegen lesen wir langsamer und es ist eine 2-seitige Lobeshymne auf unseren Podcast. Liebe Sophia, ganz herzlichen Dank. Wir lesen es noch 2-3 Mal uns an diesem Wochenende vor und damit, ja.
Ja, das tut sowieso immer gut, ne? Wenn mal so eine Laune. Rückmeldung kommt und das ist, finde ich, an unserer Steady-Community auch so wunderschön,
ja,
die immer so dabei sind und das mittragen und sich äußern, Gedichte schicken und ich weiß nicht was. Also.
Und da muss ich noch einen loswerden. Ich glaube eben nicht, dass die Tatsache, dass Robert Habeck Annalena Baerbock den Vortritt gelassen hat, dass das jetzt nur irgendwie so ein Show-Element ist oder so.
Glaube ich auch nicht.
Ich glaube in der Tat, dass diese ganze Art des Verfahrens, also das für sich zu lösen, jetzt nicht so Laschet-Söderhaft, auch ich gestehe, ich mag ja diese Duelle, weil ich betrachte das auch nicht als Streit.
Wenn die intelligent geführt werden, finde ich die auch gut.
Ja, ich meine, bei Söder immer so dieses passiv-aggressive, weißt du, dieses Unterschwellige, so bei jeder Gelegenheit dem Armin noch einen mitgeben. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier einen Kulturwandel erleben. Die Annalena Baerbock hat was sehr Kluges gesagt, die hat gesagt, die Menschen sind schon weiter als die Politik.
Ja.
Und
bin ich sofort bei dir.
Es gibt ganz viele Menschen in diesem Land, ich sag mal so, die erkennst du daran, dass Dieter Nuhr und Jan Fleischhauer sie verspotten würden. So vegane Radfahrer. Ja, gibt es. Und ich glaube, das sind inzwischen wirklich die 20-25%, die sich auch vorstellen könnten, Annalena Baerbock zur Kanzlerin zu wählen. Ja. Und ich glaube, da tut sich wirklich was. Da tut sich was. Und alle unsere Themen, Achtsamkeit, Rücksicht, Respekt,
Solidarität,
ausreden
teilen,
lassen,
wir.
Mann, Frau ist nicht mehr so wichtig, sondern letztendlich ging es nicht darum, macht jetzt der Mann den Job oder macht die Frau den Job, sondern es ging darum, macht der bessere Mensch den Job, mhm, ja, oder wer kann's? Mhm. Wenn es beide gleich gut können, ja gut, dann tritt einer zurück. Wäre ein Söder zurückgetreten? Ja gut, ist er zurückgetreten, aber nur aus Machterwägungen,
ja,
und nicht aus freiwilliger Einsicht. Wollte ich nur mal sagen, ich glaube, da ist ein Kulturwandel im Gange, der sich da abbildet, weil du mit Annalena angefangen hast.
Ja, ich fand das auch so spannend. Der Böhmermann hat dazu eine Umfrage gemacht. Hm. Konntest du, welchen Kanzler oder welche Kanzlerin willst du? Und da Annalena Baerbock hatte, als ich das mitgemacht habe, 80% der Twitter-User. Nun wird der wahrscheinlich auch, so eine bestimmte Zielgruppe bedienen. Oder also da wird sich jetzt nicht jeder tummeln, aber ich fand es schon ganz bemerkenswert.
Und das wirklich Bemerkenswerte ist, dass es die anderen Parteien zum Nachdenken bringt.
Ja.
Ja. Also wie gehen wir miteinander um, wie gehen die miteinander um und so. Also es ist so ein, ja, nach vorne gehen und die anderen müssen dann womöglich hinterher. Das tun wir jetzt auch. Wir gehen nach vorne in ein wunderbares Wochenende. Ziehen wir noch irgendein Kärtchen? Nee.
Doch, wenn du möchtest.
Ja, los, dann zieh du eins. Du sitzt da näher dran.
Ja.
Jetzt, ich glaube, jetzt gibt es noch eine Disco-Einlage. Okay, also zieh mal ein Kärtchen.
Ja, ich habe eins gezogen.
Geburt! Oh Gott, heute möchte ich mal vorlesen. Ach,
man muss dieses Lied echt immer wieder hören.
Du musst den Geburt.
Selbst unsere Kinder mögen das.
Geduld und Geburt. Du wechselst von einer Dimension in eine andere. Neues Leben, neue Ideen, neue Formen entstehen.
Ja, siehst du, Kulturwandel.
Ach, Halleluja.
Großartig. Super. Ein schönes Wochenende wünschen wir euch.
Alles hängt mit allem zusammen.
Transformation. Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.